RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 8 Uhr mit Jonas Ziegler. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat vorgeschlagen, die von Russland angekündigte Waffenruhe auf 30 Tage zu verlängern. Eine kurze Feuerpause reiche zwar für Schlagzeilen, nicht aber für echte vertrauensbildende Maßnahmen, schrieb er im Internet. Russlands Präsident Putin hatte gestern eine 30-stündige Waffenruhe bis heute Abend um 23 Uhr angekündigt. Pascal Küpper.
Selenskyj hat Zweifel daran, dass Putin es ernst meint mit einer Feuerpause. Ihm zufolge dauern die russischen Angriffe an. Skeptische Reaktionen kamen auch zum Beispiel von der EU-Kommission. Russland habe sich als Aggressor erwiesen. Man müsse deshalb erst klare Taten für eine dauerhafte Feuerpause sehen.
SPD-Chef Klingbeil hat sich gegen einen verpflichtenden Wehrdienst in Deutschland ausgesprochen. Stattdessen müsse die Attraktivität der Bundeswehr erhöht werden, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Christina Trautwein.
Er sei sich sicher, dass man über diesen Weg ausreichend Freiwillige finden werde, sagte Klingbeil weiter. Als Beispiel nannte er die Möglichkeit, beim Bund kostenlos den Führerschein zu machen. Zuvor hatte der Präsident des Reservistenverbandes Sensburg im Deutschlandfunk gesagt, dass seiner Meinung nach an einer Rückkehr zur Wehrpflicht kein Weg vorbeiführe, wenn man die Personalnot bei der Bundeswehr bekämpfen und die Zahl der Soldatinnen und Soldaten erhöhen wolle.
Ein Jahr nach der Teillegalisierung von Cannabis werden im Zusammenhang mit der Droge in Berlin deutlich weniger Straftaten registriert. Die Zahl der Vergehen sank auf etwa 2300 und hat sich damit mehr als halbiert, wie die Senatsgesundheitsverwaltung auf eine Anfrage der Grünen mitteilte. Die meisten Straftaten betrafen unerlaubten Handel. Papst Franziskus hat in der Osternachtsmesse im Petersdom die Menschen zu Hoffnung und Zuversicht aufgerufen. Weil sich Franziskus derzeit von einer Lungenentzündung erholt, konnte er die Predigt allerdings nicht selbst halten. Auch die zentrale Feier zum heutigen Ostersonntag wird er nicht leiten. Ob er danach den päpstlichen Segen Urbi et Orbi spenden kann, ist noch offen. Union Berlin hat sich den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga durch ein 4:4 gegen Stuttgart vorzeitig gesichert. Außerdem spielten Bayern München-Heidenheim 4:0, Leipzig-Kiel 1:1, Bremen-Bochum 1:0, Freiburg-Hoffenheim 3:2 und Mainz-Wolfsburg 2:2. In der Finalserie um die deutsche Eishockeymeisterschaft haben die Eisbären Berlin am Abend in Köln mit 1:2 nach Verlängerung verloren. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute nach Nebelauflösung viel Sonne oder lockere Quellwolken, maximal 18 bis 23 Grad. Zurzeit in Berlin-Wannsee 5 und in Strausberg 3 Grad. Morgen am Ostermontag mal sonnig, mal wolkig, örtlich Schauer und Gewitter bei 18 bis 22 Grad. Die Zeit 8.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Ann-Christin Schenten hier, guten Morgen. Es war eine Überraschung, als Russlands Präsident Putin gestern verkündete, über Ostern für 30 Stunden eine Waffenruhe abhalten zu wollen. Hat er sich bisher an seine eigenen Worte gehalten? Nein, heißt es aus der Ukraine. Von dort berichtet Maria Fedorova.
Eine Nacht nach der vom russischen Präsidenten Wladimir Putin angekündigten Waffenruhe. Laut ukrainischen Behörden ist sie nie richtig in Kraft getreten. In der Hauptstadt Kiew ertönt nur wenige Stunden später erneut Luftalarm. Laut den ukrainischen Streitkräften hat sich die Lage in manchen Gebieten zwar beruhigt, in anderen jedoch gehen die Kämpfe unvermindert weiter. Das bestätigt auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky unter Berufung auf den ukrainischen Generalstabschef Sirski. Insgesamt lässt sich mit Stand am Morgen des Ostersonntags sagen, die russische Armee versucht, den Eindruck einer Waffenruhe zu erwecken, setzt ihre Angriffe jedoch fort. Die von Wladimir Putin überraschend angekündigte 30-stündige Feuerpause bezog sich auf die Front in der Ukraine. Laut Zelensky wird daher in den russischen Grenzregionen Kursk und Belgorod, wo die Ukraine Vorstöße auf russisches Gebiet unternommen hat, normal weitergekämpft. Auch dort gäbe es weiterhin russische Angriffe. Zelensky reagierte gestern verhalten auf die Ankündigung und machte einen Gegenvorschlag. Er plädiert für eine 30-tägige Waffenruhe. Das biete eine echte Chance auf Frieden.
Der Bericht von Maria Fedorova. Wird der Papst heute an der zentralen Osterfeier teilnehmen? Aus dem Vatikan kommen zuversichtliche Zeichen. Er wird die Messe aber auf jeden Fall nicht leiten. Es gibt aber die Hoffnung, dass er zumindest den Segen Urbi et Orbi sprechen könnte. Sicher ist das aber nicht. Der Gesundheitszustand des Papstes war zuletzt immer noch schlecht. Er hatte bisher nicht an den Osterfeierlichkeiten in Rom und im Vatikan teilgenommen. Stattgefunden haben die Feierlichkeiten aber trotzdem. Über die gestrige Osternacht berichtet Ivo Maruschek.
Schweigend ziehen die Priester in den dunklen Kirchenraum ein. Erst die Osterkerze, deren Flamme an die Gläubigen weitergegeben wird, sorgt für etwas Licht. Und die vorübergehend verstummten Glocken läuten wieder. So wird die Osternacht in vielen Kirchen weltweit gefeiert, auch im Petersdom in Rom. Die Messe bildet den Auftakt der Osterfeierlichkeiten. Papst Franziskus ließ sich dabei von Kardinal Battista Re vertreten, jenem mittlerweile emeritierten Kurienkardinal, der 2013 das Konklave leitete, aus dem Franziskus als Papst hervorging. Battista Re betonte aber, die Predigt habe der Papst selbst verfasst. Er rief die Gläubigen auf, den Mut nicht zu verlieren. Auch wenn der Schatten des Bösen sich weiter in der Welt ausbreite, das Licht leuchte nur langsam auf, das sei eben der Stil Gottes. Auch für heute, für die große Ostermesse auf dem Petersplatz, hat Franziskus einen Vertreter benannt, um sich nach seiner schweren Lungenentzündung zu schonen. Allerdings wird in Rom damit gerechnet, dass er zumindest am Ende der Messe beim traditionellen Segen Urbi et Orbi selbst anwesend ist. Das Sprechen fiel ihm zuletzt immer noch schwer. Aufmerksam wird auch verfolgt, ob es eine Begegnung des Papstes mit US-Vizepräsident Vance gibt. Vance nimmt in Rom an den Osterfeierlichkeiten teil, wurde im Vatikan bis jetzt allerdings nur von Kardinalstaatssekretär Parolin empfangen, der Nummer zwei nach dem Papst. Dabei hatte Franziskus andere Gäste, wie den britischen König Charles, trotz seines Gesundheitszustands selbst begrüßt. Franziskus gilt als Kritiker der neuen US-Regierung. Er hatte vor allem gegen ihr Vorgehen gegen Migranten deutlich Stellung bezogen.
Ivo Maruschek berichtete aus Rom. Und nun in die USA. Friedlich und gewaltfrei, so will sich eine neue Protestbewegung dort zeigen. Sie demonstriert gegen US-Präsident Donald Trump. Schon vor 2 Wochen hatte sie das getan und nun erneut zu einem Aktionstag aufgerufen. Und dabei setzte man auf ein eher ungewöhnliches Mittel, Nachbarschaftshilfe und Lebensmittelspenden in Form von Spaghetti, Müsli und Dosenhuhn. Die Teilnehmenden sagen, so wollen sie gegen eine Politik vorgehen, die immer mehr Menschen in den USA in die Armut stürzt. Carsten Kühntrop hat die Demonstrierenden in Washington begleitet.
Die Arme von Laura sind lang. Die ältere Dame war gerade einkaufen und dann schleppte sie die Lebensmittel, fast 20 Kilo, hierher in eine Ecke des Franklin Park, ein paar Straßenblöcke vom Weißen Haus entfernt.
I donated 40 pounds of food. I went to the supermarket and bought a lot of spaghetti and cereal and oatmeal and Raisins and chicken in a can.
Spaghetti, Müsli, Dosenhuhn für Bedürftige, später zu verteilen von einer Wohltätigkeitsorganisation. Ich will der Trump-Regierung eine klare Botschaft senden. Die Leute sind nicht zufrieden und wir unterstützen Bewegungen wie diese, die friedlich und gewaltfrei sind. Jessica nimmt die Spenden entgegen an einem Tisch. Später wird alles mit einem Laster ins Lager gefahren. Dies ist eine Aktion von 50-50-1, eine Grassroots-Bewegung, die bereits hinter den Massenprotesten vor 2 Wochen stand. Der zweite Aktionstag gegen die Regierung von Präsident Trump sollte nun einen etwas anderen Charakter haben, sagt Jessica.
Nationally, 50-51.
Im ganzen Land haben die örtlichen Gruppen von 50-50-1 beschlossen, dass es jetzt einen Tag des Handelns geben soll, mit Wohltätigkeit, gemeinsamen Aufräumaktionen und so weiter. Die Demos am 5. April waren riesig, 5 Millionen Menschen landesweit. Jetzt wollten wir uns umgruppieren. Wir wollen dafür sorgen, dass wir uns um die Gemeinden, in denen wir leben, kümmern. Mark sieht seine Lebensmittelspende auch als ein Zeichen des Protests dagegen, wie Trump mit Minderheiten aller Art umgeht.
The right thing to do is to help our fellow human beings in need.
Es ist richtig, unseren Mitmenschen, die in Not sind, zu helfen, anstatt sie runterzumachen, weil sie vielleicht anders sind. Dies ist eine friedliche, gewaltfreie Botschaft, dass wir unsere Nachbarn willkommen heißen sollen und ihnen helfen sollen, anstatt sie zu verteufeln, zu beschimpfen und falsch zu beschuldigen. 50-50-1, dieser Name ist symbolisch gemeint. 50 Proteste in 50 Staaten von einer Bewegung. Das Ziel, mit vielfältigen und völlig unterschiedlichen Aktionen ganz verschiedene Wählergruppen zu erreichen. Andernorts in Amerika gab es gestern deshalb auch Proteste, die einen anderen, durchaus aggressiveren Ton hatten. Jeff Duncan erwartet, dass der breite Widerstand gegen Trump wachsen wird, weil der Präsident die Wirtschaft ruiniere und allein schon mit seinem Handelskrieg das Privatvermögen der Bürger vernichte. Duncan war früher republikanischer Vizegouverneur von Georgia, kehrte seiner Partei dann aber den Rücken und rief vergangenes Jahr zur Wahl von Kamala Harris auf.
Die Reportage von Carsten Kühntrop über Proteste gegen Donald Trump in Washington.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Die Band Tokotronic wurde Mitte der 90er bekannt mit Liedern, deren Refrainzeilen man auf T-Shirts hätte drucken können. Ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein zum Beispiel. Das ist 30 Jahre her und noch immer veröffentlichen Tokotronic Alben und spielen Touren. Ihr Stil hat sich dabei mehrfach verändert. Das macht die Band so langlebig, sagt unser Konzertreporter Hendrik Schröder, der Tokotronic gestern in Berlin in der Columbia-Halle auf ihrer aktuellen Golden Years Tour gesehen hat.
Dankeschön, dass ihr am Leben seid. Das ist ja heutzutage gar nicht mehr selbstverständlich, sagt Tokotronic-Sänger Dirk von Lozo in seiner schönen, ruhigen, tiefen, rauchigen Stimme. Und man weiß nicht genau, meint er wegen Krieg und Krise und so oder weil Band und Publikum mittlerweile ein gewisses Alter erreicht haben. Ersteres bestimmt. Jedenfalls ist es einer dieser typischen Dirk von Lozo-Sätze, die gleichzeitig banal und wahnsinnig klug und tiefsinnig klingen und aus denen Tokotronic seit 30 Jahren Alben machen. Neue Fans gewinnen sie damit dem Augenschein nach keine mehr, aber wer die Band einmal ins Herz geschlossen hatte, gleich in den 90ern für den sloganhaften Trainingsjackenrock oder später, als die Songs vielschichtiger wurden, die Texte lyrischer und die Trainingsjacken schwarzen Rollkragenpullovern wichen, also wer sich einmal in diese drei respektive vier Typen verliebt, der verlässt sie nicht mehr. Und so ist auch dieses Konzert in der Columbia-Halle im positiven Sinne überraschungsfrei. Auf den Amps stehen die gewohnten Plüschtiere, Sänger von Lozo führt, mittlerweile cool ergraut, als eine Art selbstironischer, aber entschlossener Zeremonienmeister durch die Lieder, nennt die Fans ihr Lieben, haut mal einen raus gegen Rechte, die man besser mit einem Kuss auf den Mund als mit Gewalt besiegen sollte, wie es im neuen Song Denn sie wissen, was sie tun heißt, stellt Bassist Jan Müller als Mr. Schabernack Jan Müller Rocks vor. Überhaupt Jan Müller hat einen hyperaktiven Tag erwischt, steht kaum still, bewirft die Bandmitglieder mit Plüschtieren, auch das ein Running Gag bei Tokotronic, und empfiehlt dem Publikum breit grinsend die Lektüre von einschlägigen Fachzeitschriften, als jemand fragt, was denn eigentlich diese ständige Gitarrenwechselei soll, sodass der ganze Laden echt lachen muss. Neu ist eigentlich nur der Tourgitarrist Felix Gebhardt, der sonst auch mal mit den Einstürzen Neubauten oder Muff Potter zu sehen ist und der den erkrankten und länger pausierenden Rick MacPhail toll vertritt. Der völlig uneitel, souverän und wahnsinnig gut die Hooklines spielt und ansonsten nicht weiter auffällt und Riesenapplaus bekommt dafür am Ende. Fast zwei Stunden lang spielen Tokotronic sich in über 20 Tracks durch ihre Bandgeschichte. Die Stücke vom neuen Album Golden Years klingen dabei live teils deutlich interessanter als auf der hier und da doch etwas langatmig und schwerfällig geratenen Platte. Aber gut, dass sie überhaupt noch neue Alben machen, immer mal wieder versuchen, sich vielleicht nicht neu zu erfinden, aber neu zu orientieren. Sonst wäre das hier eine Nostalgie-Show für 50-plus-Publikum. Und dafür sind Tokotronic nun allem Anschein nach wirklich noch nicht bereit.
Der Bericht von Hendrik Schröder, und auch heute spielt die Band nochmal in der Columbia-Halle. Das Konzert ist allerdings ausverkauft. Jetzt gibt's den Sport mit Lars Becker.
RBB 24 Inforadio Sport.
Guten Morgen. Was bitte war das denn gestern für eine verrückte erste Halbzeit an der Alten Försterei? Union gegen Stuttgart zur Pause 4:4. 8 Tore nach 45 Minuten Rekord. Dann sind keine weiteren Treffer gefallen und der erste FC Union schafft mit dem einen Punkt den vorzeitigen Klassenerhalt. Tabea Kunze über eine spektakuläre Partie, die in die Vereinschronik der Eisernen eingeht.
Union-Kapitän Christopher Trimmel hat mit 38 Jahren viel erlebt. Vom Aufstieg bis zur Champions League mit dem ersten FC Union. Doch dieses 4:4 gegen den VfB Stuttgart machte auch den Captain sprachlos.
Nee, das kann man auch gar nicht erklären. Dinge waren einfach drin und die Torhüter haben sich dann auch natürlich angeguckt und gesagt, was ist da los? Aber wie gesagt, es passiert. Irgendwie bin ich froh, sowas auch mal erlebt zu haben, aber ich brauche es kein zweites Mal.
Trimmel selbst leitete mit seinen Standards die 2:0-Führung für Union ein. Illich und Leit waren die Torschützen. Doch Stuttgart glich aus, ehe Querfeld aus 35 Metern in den Winkel traf. Das 4:4 erzielte Illich in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit.
Ja, irgendwie gefühlt alle 5 Minuten fällt ein Ding rein. Ja, man schaut sich halt natürlich ratlos an, aber wir haben spezielle Trainer die richtigen Worte gefunden.
Welche Worte das genau waren, erklärte Steffen Baumgart nach dem Abpfiff so.
Dass es auf eine Art Spaß macht und auch ein geiles Fußballspiel ist und auf der anderen Art schon geguckt werden muss, dass wir dann wirklich auch den Job wirklich machen, der dann wieder wichtig ist. Das haben die Jungs auch gemacht und deswegen das Gute bei den Jungs ist einfach, dass sie weitermachen, dass sie dranbleiben und das ist dann immer das Wichtigste und dann kann man so ein Spiel gegen eine sehr, sehr gute Stuttgarter Mannschaft dann halt auch mal mit einem Punkt beenden.
So wurde es ein denkwürdiges 200. Bundesligaspiel für den ersten FC Union. Historisch, weil noch nie in der Fußball-Bundesliga 8 Tore in der ersten Halbzeit fielen und erfolgreich, weil die Eisernen damit vorzeitig den Klassenerhalt in der Bundesliga perfekt gemacht haben.
Jetzt freuen wir uns über eine Serie, aber wir wissen ja schon, dass der Weg steinig war. Jetzt haben wir aber einen Abschluss gefunden im ersten. Das heißt, wir haben das, was wir als Hauptziel hatten, den Klassenerhalt, haben wir erreicht. Ich glaube, das ist wichtig. Es ist wichtig für den Verein, ist wichtig für die Weiterentwicklung, ist wichtig für die Planung.
Doch vor der Planung kam erstmal das Feiern. Minutenlang mit den Fans im Stadion und später mit einer Kiste Bier in der Kabine.
Ja, natürlich, das müssen wir feiern. Also das ist ja nichts Selbstverständliches, sondern das ist harte Arbeit. Und wenn man die letzten 6 Wochen sieht von uns, wie wir gearbeitet haben, dann haben wir uns das natürlich verdient, weil die Resultate auch gestimmt haben.
Kapitän Christopher Trimmel bleibt mit seinen Unionern das 6. Spiel in Folge ungeschlagen. Nach Unentschieden gegen Spitzenreiter FC Bayern München und Meister Bayer Leverkusen kann auch Vizemeister Stuttgart die Eisernen nicht besiegen.
12 Punkte aus den letzten 6 ungeschlagenen Partien. Union hat den Klassenerhalt geschafft und steht in der Tabelle aktuell auf Platz 13. An der Spitze haben die Bayern ihren Vorsprung durch den glatten 4:0-Erfolg gestern in Heidenheim auf 9 Punkte ausgebaut. Verfolger und Meister Leverkusen spielt erst heute Abend beim FC St. Pauli. In der zweiten Liga hat es Spitzenreiter HSV im Duell zweier Traditionsklubs auf Schalke verpasst, sich weiter von der Konkurrenz abzusetzen. Luise Kropf.
Weil der Schalker Kenan Karaman schon in der 3. Spielminute berechtigterweise die glatte rote Karte sah, spielte der HSV fast das gesamte Spiel in Überzahl. Trotzdem reichte es am Ende nur für einen Punkt. 2:2 der Endstand. Das Spiel war insgesamt ein wildes. Nach 15 Minuten der 0:1 Rückstand für die Hamburger. Kurz vor der Halbzeitpause erzielte Sahiti seinen ersten Doppelpack als Profi überhaupt. 2:1 der Pausenstand. In der zweiten Halbzeit war Hamburg zwar besser, aber Schalke traf in der Schlussphase Silla per Kopf mit dem 2:2 Ausgleich und Endstand. Der HSV verpasste es damit, sich an der Tabellenspitze der zweiten Fußball-Bundesliga abzusetzen. Der Vorsprung auf den Aufstiegsrelegationsplatz ist mit 5 Punkten und dem besseren Torverhältnis allerdings unverändert.
Köln könnte heute mit einem Sieg gegen Münster am HSV vorbeiziehen und die Tabellenführung übernehmen. Hertha hat zeitgleich ab 13.30 Uhr die Gelegenheit, beim vorletzten Ulm weitere Punkte für den Klassenerhalt zu holen. In der Finalserie um die deutsche Eishockeymeisterschaft hat Titelverteidiger Eisbären Berlin die 2. Partie der Best-of-Seven-Serie bei den Kölner Haien verloren. Burkhard Hupe.
Die Eisbären aus Berlin waren nicht so kaltschnäuzig und vor allen Dingen nicht so erfolgreich unterwegs wie noch im ersten Aufeinandertreffen gegen Köln und unterlagen unter dem Strich verdient spät in der Verlängerung mit 1:2. Nationalspieler Justin Schütz im Trikot der Kölner Haie hatte sich durchgesetzt, in den Lauf von McLeod gepasst und dessen Abschluss war dann unhaltbar für den ansonsten sehr, sehr starken Jake Hildebrand. Köln war früh in Führung gegangen durch ein Überzahltor von Tuomi. Leo Pföderl konnte das ausgleichen, ebenfalls bei Überzahl Berlin. Aber man muss eben auch festhalten, Berlin hat weniger in dieses Spiel investiert als Köln. Und deshalb geht diese Niederlage vor 18.600 Zuschauern auch in Ordnung.
Die dritte Partie steigt dann morgen wieder in Berlin. Zum Titelgewinn sind 4 Siege notwendig. Der Sport mit Lars Becker.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Geschichte Vergangenheit aus der Nähe betrachtet mit Harald Asel.
Am Anfang war eine Schnecke. Im Sommer des Jahres 1524 müssen die Bauern in der Grafschaft Stühlingen am Bodensee ihre Sensen niederlegen, ihre Dreschflegel, mitten in der Erntezeit. Denn die Gräfin Clementia von Lupfen hat ein Problem.
So beginnt ein vierteiliger Podcast aus dem ARD-Kompetenzzentrum Wissen, den ich Ihnen heute vorstellen möchte. Das war der Bauernkrieg.
Denn die Gräfin Clementia von Lupfen hat ein Problem. Ihre Zofen langweilen sich. Deshalb hat sie sich eine besonders ausgefallene Beschäftigungstherapie ausgedacht. Die Zofen sollen Spinngarn auf Schneckenhäuschen wickeln. Und diese
Schneckenhüsli
sollen die braven Bauern einsammeln und nebenbei Beeren dazu, schließlich ist bald Zeit für Eingemachtes.
Durch solcher Kleinfürger Ursachwillen ein unsägliches Würgen und Brennen durch ganz Germanien sich erhebt.
So klingt Frühneuhochdeutsch im Jahr 1524.
Anlass ist das aktuelle Jubiläum, 500 Jahre Bauernkrieg, 1524-25. Eine soziale Bewegung mit weitreichenden Folgen. Das wird ab der kommenden Woche in 2 großen Ausstellungen zu sehen sein, im baden-württembergischen Bad Schussenried und im thüringischen Nordhausen. Warum dort? Weil im deutschen Südwesten der erste regionale Hotspot der Aufstände war. Und weil die Niederschlagung der Bewegung um den radikalen Reformator Thomas Müntzer in der thüringischen Region schließlich zum blutigen Ende im Frühsommer 1525 führte.
Das sind dann natürlich die Eskalationsstufen, die im sogenannten Bauernkrieg um sich greifen. Man erobert fremdes Gut, fremde Immobilien. Man ernährt sich aufgrund sozusagen der Nahrungsmittelvorkommnisse, die in Schlössern oder natürlich vor allem auch Klöstern vorhanden sind. Und auf diese Weise natürlich sozusagen das elementare Ernährungsbedürfnis, das diese Bauernhaufen natürlich auch haben.
Das ist Thomas Kaufmann, Theologe und Kirchenhistoriker, ein ausgewiesener Kenner der Reformationszeit, einer der Experten des ARD-Wissen-Podcasts. Die Folge 1, der große Aufruhr, beschreibt die Vorgeschichte und die Entwicklung zu sogenannten Haufen, wie die aufständischen Truppen genannt werden. Kein moderner Plauder-Podcast ist das, sondern ein mit vielen akustischen Stilmitteln durchsetztes Feature. Wir lernen den Bauernjörg kennen, jenen Heerführer Georg von Waldburg-Zeil, der im Herzogtum Württemberg zunächst mit den Bauern Verträge schloss, dann aber einen gnadenlosen Vernichtungsfeldzug führte.
Wer im 16. Jahrhundert Krieg führen will, der braucht Soldaten, Kämpfer. Klingt banal, aber damals gibt es noch keine stehenden Heere, die in den Kasernen Karten spielen und auf ihren Einsatz warten. Wer 1525 in die Schlacht ziehen will, muss Landsknechte als Söldner anwerben.
Was sind Landsknechte?
Das muss Christoph Wegele wissen. Schließlich arbeitet er im Museum der Burg Waldburg, wo der Bauernjörg ja herstammt.
Das sind Menschen, die sich dafür entscheiden, hier in den Krieg zu gehen, für sehr begrenzte Zeit. Und in dieser begrenzten Zeit wollen die natürlich möglichst viel Geld verdienen. Der Grundsold eines Landsknechts reicht gerade so zum Überleben, aber ich gehe nicht dieses Risiko auf mich, um gerade so zu überleben. Wirklich Geld verdient ein Landsknecht mit Schlachtensold oder mit Plünderung.
Wir erfahren auch, was in den Memminger Artikeln steht, jener Programmschrift aus dem März 1525, die bald in vielen Teilen des Reiches gedruckt vorlag, ein Vorläufer der Menschenrechtskonventionen.
Memmingen im Allgäu ist damals eine wichtige, einflussreiche Reichsstadt. Und genau dort treffen Anfang März 1525 die Anführer der 3 großen schwäbischen Bauernhaufen vom Bodensee, aus Baltringen und aus dem Allgäu zusammen. In der Kramerzunftstube verhandeln sie 3 Tage lang über ihre Forderungen. An deren Ende stehen 12 Artikel. Deren mutmaßliche Verfasser oder zumindest Redakteure sind der Laienprediger Sebastian Lotzer und der Theologe Christoph Schappeler. Sie wagen in den 12 Artikeln etwas bis dahin Unerhörtes. Sie wollen mit den Adressaten ihrer Forderungen den Obrigkeiten auf Augenhöhe verhandeln. Und zur Grundlage dafür machen sie das Evangelium. In den Artikeln fordern die Bauern zum Beispiel, ihre Pfarrer selbst wählen zu dürfen und nicht von einem Bischof eingesetzt zu bekommen.
Die reine Lehre ist die Offenbarung der Bibel.
Heide Rustzat-Ewig aus Memmingen hat die 12 Artikel in modernes Deutsch übersetzt.
Denn nur indem der Bauer natürlich in die Kirche ging, konnte er erfahren, was da drin steht in der Bibel. Und dadurch konnte er auch praktisch das Heil erwerben, eine Sicherheit für das Leben danach.
Den kirchlichen Zehnt, die Abgabe an die Geistlichkeit, wollen die Bauern zwar weiter bezahlen, ihn aber nicht in den Schlund des Klosters werfen, sondern davon den Unterhalt für den örtlichen Pfarrer und die Kirchengemeinde bezahlen. Die Bauern fordern auch Selbstbestimmung. Heute würden wir sagen, kommunale Selbstverwaltung und, ja, die Abschaffung der Leibeigenschaft.
Ich stelle Ihnen heute den Podcast von ARD Wissen vor. Das war der Bauernkrieg. 4 Folgen über die Zeit 1524-25. Während wir uns eben mit den Ereignissen im deutschen Südwesten beschäftigt haben, blicken wir jetzt nach Thüringen. Der Reformator Thomas Münzer spielt dort eine wesentliche Rolle. Er vertritt eine radikal diesseitig gewendete Theologie, die ihn in scharfem Gegensatz zu Martin Luther bringt und auf den sich später die DDR-Geschichtswissenschaft als Vorläufer der eigenen sozialen Utopie berief. In diesem Frühsommer wird in Bad Frankenhausen die letzte große Schlacht der Bauern und der reichsstädtischen Bürger wohlgemerkt nachgestellt, die mit der blutigen Niederlage der Aufständischen endet.
Die Blutrinne. So lautet bis heute der Name für einen Hohlweg in Bad Frankenhausen seit dem 16. Jahrhundert.
Die Bauern wurden ja in die Stadt vom Schlachtwerk heruntergetrieben von den Reitern und hinterrücks erschlagen.
Wann ist der Verlust, der Blutzoll, das Risiko so hoch, dass man nur noch die Waffen strecken kann?
Das Blut ist dann den Schlachtberg hinuntergeflossen.
Das Ereignis wirkt in der Erinnerung der Frankenhäuser bis heute fort. Was ist passiert? Am 15. Mai 1525 erstrahlt über dem Schlachtfeld bei Frankenhausen in Thüringen ein Regenbogen. Oder eine Lichterscheinung, die an einen Regenbogen denken lässt. Wie auch immer. Auf jeden Fall wirkt die Erscheinung auf die etwa 8000 Männer, die verzweifelt in ihrer Wagenburg gegen das Fürstenheer ankämpfen. Der Regenbogen, ein Zeichen Gottes, das macht ihnen Mut. Schließlich prangt auch ein Regenbogen auf ihren Flaggen. In der Mitte der Bedrängten steht ein Mann im Priestergewand.
Darum seid getrost und tut Gott den Dienst und vertilget diese untüchtige Oberkeit.
Thomas Münzer, der mit erhobenem Schwert, die Regenbogenfahne gehisst, zu den Bauern predigt.
Darüber weiß ich gewisslich, dass Gott uns helfen wird und uns Sieg geben. Denn er hat mir mündlich solches zugesagt und befohlen, dass ich alle Stände soll reformieren.
Wer war dieser Thomas Münzer? Ein Prediger, ein Aufrührer, ein Anführer und ein Scheinriese.
Und für mich ist Thomas Münzer in der Tat eine Art Scheinriese.
Der Kirchenhistoriker Thomas Kaufmann?
Der dadurch, dass Luther ihn zum Dämon gemacht hat und zum Verursacher des gesamten Bauernkrieges, zu einer übermächtigen Gestalt geworden ist.
Ausschnitte waren das aus Das war der Bauernkrieg, ein vierteiliger Podcast des ARD-Kompetenzzentrums Wissen, zu finden überall dort, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Nächste Woche werden sowohl im württembergischen Bad Schussenried als auch im thüringischen Nordhausen große Ausstellungen zum Bauernkrieg und seiner Zeit eröffnet. Das war für heute Vergangenheit aus der Nähe betrachtet. Danke fürs Zu- und Weiterhören, sagt Harald Asel.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Auf den Brandenburger Autobahnen und Bundesstraßen gibt es derzeit keine größeren Störungen. Stadtverkehr Berlin. A100 Richtung Wedding. Wegen Brückenarbeiten am Dreieckfunkturm wird der Verkehr bis Spandauer Damm einspurig über die Gegenfahrbahn geleitet. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen über den Messedamm ausweichen. Friedenau, die Schmiljanstraße, ist zwischen Friedrich-Wilhelm-Platz und Kaisereiche wegen eines Straßenfestes bis morgen Abend voll gesperrt. Vorab eine Meldung aus Tiergarten. Die Straße des 17. Juni und die Ebertstraße werden vor dem Brandenburger Tor ab 10 Uhr bis zum Abend wegen einer Demonstration gesperrt. Zur S-Bahn Berlin. Auf der S8 und S9 gibt es nach einem Polizeieinsatz Verspätungen und Ausfälle. Zur Berliner U-Bahn. Wegen Bauarbeiten fährt bis Anfang Juni die U2 nur zwischen Pankow und Gleisdreieck. Zwischen Gleisdreieck und Ruhleben können Sie die Baustellenlinie U12 nutzen. Der Bahnhof Bülowstraße ist geschlossen.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 8.30 Uhr mit Jonas Ziegler. Russland hat wieder Ziele in der Ukraine angegriffen, trotz der Feuerpause, die Präsident Putin für Ostern angekündigt hat. Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte, an mehreren Orten habe die russische Armee ukrainische Stellungen angegriffen. Aus Kiew Maria Fedorova.
Die von Wladimir Putin überraschend angekündigte 30-stündige Feuerpause bezog sich auf die Front in der Ukraine. Laut Selenskyj wird daher in den russischen Grenzregionen Kursk und Belgorod, wo die Ukraine Vorstöße auf russisches Gebiet unternommen hat, normal weitergekämpft.
Der SPD-Vorsitzende Klingbeil hat Forderungen nach einem verpflichtenden Wehrdienst in Deutschland zurückgewiesen. Stattdessen müsse die Attraktivität der Bundeswehr erhöht werden, sagte Klingbeil den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Über diesen Weg werde man ausreichend Freiwillige finden. Als Beispiel nannte der SPD-Chef die Möglichkeit, kostenlos beim Bund den Führerschein zu machen. Der Präsident des Reservistenverbandes Sensburg hatte im Deutschlandfunk erklärt, dass an einer Rückkehr zur Wehrpflicht kein Weg vorbeiführe, wenn man wirklich die Zahl der Soldatinnen und Soldaten erhöhen wolle. Bundestagspräsidentin Klöckner hat die Kirchen zu Ostern dazu aufgerufen, die Seelsorge der Menschen in den Mittelpunkt zu rücken. Das sei wichtiger, als sich übertrieben politisch zu engagieren, sagte die CDU-Politikerin der Bild am Sonntag. Ronald Lessig.
Mit Blick auf die wachsende Zahl der Kirchenaustritte kritisierte Klöckner, dass die Kirche nicht immer die Antworten gebe, die die Menschen gerade brauchten. So hätte die Kirche beispielsweise in der Corona-Zeit mehr Stabilität und Begleitung geben können. Sie kritisierte außerdem eine Tendenz bei den Kirchen, zu tagesaktuellen Themen Stellung zu nehmen, ähnlich wie eine Nichtregierungsorganisation.
In den USA haben sich erneut mehrere tausend Menschen an Protestkundgebungen gegen Präsident Trump beteiligt. In der Hauptstadt Washington und in New York warfen Demonstranten Trump einen autokratischen Regierungsstil vor. Sie kritisierten auch, dass er Ausländer ohne angemessenes Gerichtsverfahren abschieben lässt. Union Berlin hat sich den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga durch ein 4:4 gegen Stuttgart vorzeitig gesichert. Außerdem spielten Bayern München Heidenheim 4:0, Leipzig Kiel 1:1, Bremen Bochum 1:0, Freiburg Hoffenheim 3:2 und Mainz Wolfsburg 2:2. In der Finalserie um die deutsche Eishockeymeisterschaft haben die Eisbären Berlin am Abend in Köln 1:2 nach Verlängerung verloren. Soweit die Nachrichten, weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute nach Nebelauflösung viel Sonne oder lockere Quellwolken, maximal 18 bis 23 Grad. Zurzeit in Berlin-Wannsee 5 und in Strausberg 3 Grad. Schwacher Wind aus Süd bis Südwest. Morgen Ostermontag mal sonnig, mal wolkig, örtlich Schauer und Gewitter bei 18 bis 22 Grad. Die Zeit 8.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Welt macht China.
About 300 million smokers and about a million deaths a year attributable to smoking.
Über 300 Millionen Menschen rauchen in China und geschätzt 1 Million stirbt jährlich an den Folgen, sagt hier Martin Taylor von der Weltgesundheitsorganisation. China hat den größten Zigarettenmarkt der Welt. Und wer steckt dahinter? Die China National Tobacco Corporation, ein staatlich geführter Konzern und der größte Zigarettenhersteller der Welt. Angeblich mit Einnahmen, die auf dem Niveau des Militärbudgets liegen.
Jede Zigarette ist eine Kugel für den Feind, sagt hier ein Arbeiter einer Tabakfabrik. In dieser Folge von Welt macht China schauen wir hinter den Rauchvorhang auf ein Mega-Business, das auf Kosten der Gesundheit der eigenen Bevölkerung wirtschaftlich floriert. Wir finden heraus, warum Zigaretten in China tief in der Kultur verankert sind, obwohl sie so ungesund sind. Und wir besuchen eine chinesische Tabakfabrik. Damit steigen wir ein. Ich bin Joyce Lee. Welt macht China findet ihr in der ARD-Audiothek und bei anderen Podcast-Anbietern. Shouyan, Xiyan, das sind alles Begriffe, die auf Deutsch Rauchen bedeuten. Was der feine Unterschied ist, das geben wir euch am Ende der Folge noch mit. Benjamin Eisel, ARD-Korrespondent in Beijing. Mit dir wollen wir heute über das Rauchen und über diese wahnsinnig große Tabakindustrie in China sprechen. Du hast bestimmt schon mal in China eine Zigarette angeboten bekommen, oder?
Ja, sogar ziemlich regelmäßig, erst vor ein paar Tagen. Das ist so ein Ritual, vor allem unter Männern, sich gegenseitig Zigaretten anzubieten und dann gemeinsam zu rauchen. Aus meiner Erfahrung wird ein Nein auch häufig nur schwer akzeptiert.
Ja, ich frage das, weil, ja genau, wie du das gesagt hast, das ist ja schon recht üblich ist in China. Und ich habe als Kind auch relativ früh gemerkt, dass das Rauchen tief in der chinesischen Kultur verankert ist. Also zum Beispiel meine ganzen Onkels und Cousins in China väterlicherseits rauchen. Mein Vater ist nicht Raucher, aber in China ist er wie ein anderer Mensch und raucht dann irgendwie doch. Ich weiß noch, dass meine Eltern und auch die Verwandten unter sich Zigaretten geschenkt haben. Das habe ich damals nicht so verstanden, weil uns Kinder immer eingebläut wurde, dass Rauchen super ungesund ist. Aber irgendwann habe ich dann gecheckt, okay, wenn man sich Zigaretten schenkt, dann symbolisiert das Gastfreundschaft und ja auch einen gewissen Status.
Das gibt's auch immer noch, Zigaretten verschenken, zum Beispiel als Gastgeschenk. Was es aber immer weniger gibt, das ist Zigaretten als Bestechungsgeschenk, zum Beispiel beim Arzt oder in der Schule. Das gab's früher sehr oft, aber wegen der Antikorruptionskampagne von Staats- und Parteichef Xi Jinping ist das weniger geworden. Aber Zigaretten sind allgegenwärtig in China, in den Kiosken, hier in Beijing Sanlitun, in den Auslagen. Da gibt's schöne bunte Verpackungen und die sind auch nicht mit so großen Warnhinweisen verschandelt, sage ich jetzt mal, wie in Europa. Da sind die ja relativ groß und prägnant. Hier sind die nämlich nur ganz klein. Und was ich auch ganz interessant finde, ist die Preisspanne. Das fängt bei unter einem Euro an für eine Schachtel mit 20 Zigaretten. Das kann aber auch mehr als 10 Euro sein und ich glaube, das ist mehr als in Deutschland inzwischen.
Und in keinem anderen Land werden mehr Zigaretten produziert. Aber wo kommen die denn her?
Die kommen aus den staatlichen chinesischen Zigarettenfabriken im Land. Tabak wird zwar auch importiert, aber auch in China angebaut. Das meiste davon im Landesteil Yunnan im Süden. Ja, und der Anbau, die Weiterverarbeitung und die Produktion von Zigaretten, die werden kontrolliert von einem Staatskonzern. China Tobacco heißt der. Das ist der mit Abstand größte Tabakkonzern der Welt. Der wurde Anfang der 1980er Jahre gegründet und ist dabei immer weiter gewachsen. Kein Tabakkonzern produziert mehr Zigaretten weltweit, nämlich etwa 40% der weltweiten Zigaretten.
Wow.
Die meisten davon werden in China selbst geraucht und hier hat der Staatskonzern einen Marktanteil von geschätzt 96%. Und bis auf ein paar ausländische Marken, die sieht man ja auch manchmal in den Auslagen bei den Kiosken, sind alle Zigaretten in China von China Tobacco.
Ja, du hast es gerade auch schon gesagt, in Yunnan wird der meiste Tabak produziert und da hast du dich ja auch umgesehen, also du bist ja auch extra hingefahren.
Ich war in einer Gegend rund um die Stadt Mile, in der viele Dörfer Tabak anbauen und die Bauern diesen dann an den Staatskonzern China Tobacco verkaufen, beziehungsweise an Tochterfirmen. Was wir hier so im Hintergrund brummen, das ist ein Ofen in einer Tabaktrocknungsfabrik in einem Dorf und ein Mitarbeiter, der das Ganze erklärt. Da durften wir uns tatsächlich umsehen auf dem Gelände und da standen ja Tabaktrocknungsöfen, ganz viele nebeneinander, ungefähr so ja ein Stockwerk hoch und daneben gab es überdachte Hallen mit Bergen von Rohtabak. Und da saßen Frauen auf dem Boden, das waren fast alles Frauen. Und die haben die Blätter sortiert. Nach Qualität hat man uns erklärt. Faszinierend fand ich, es hat da gerochen wie in einem Tabakladen. Wer da schon mal in einem Tabakladen war, der kennt das vielleicht. Oder wie man, wenn man eine Schachtel Zigaretten frisch öffnet, dann riecht das auch so, also ohne die zu rauchen. Dieser ganz typische Tabakgeruch.
Konntest du auch mit Tabakbauern sprechen?
Das war gar nicht so einfach. Die waren nämlich ziemlich schüchtern in diesem Dorf dort. Aber eine Frau, die hieß Zhang Zhongchen, die war etwa 50 und die hat dann doch ein bisschen erzählt. Die saß in einem Innenhof und hat dort Tabakblätter sortiert. Und sie sagt, dass sie normalerweise so 20 bis 30.000 Yuan im Jahr verdienen, sie und ihre Familie. Das sind umgerechnet so, ja, 4.000 Euro maximal. Aber davon müssten sie eben noch Dünger bezahlen, Pestizide und auch die Arbeiter. Und davon bleibe dann am Ende gar nicht so viel übrig. Wenn die Tabakblätter dann geerntet sind, dann gehen die an die Trocknungsfabrik, in der wir auch waren. Und die, hat sie gesagt, die ließen aber viel zurückgehen von diesen Tabakblättern, weil sie mit der Qualität nicht zufrieden sind. Und damit war sie wiederum nicht zufrieden. Sie hat dann aus den Blättern eben die zurückgingen, die besten rausgesucht, in der Hoffnung, dass sie die vielleicht nochmal an jemand anderen weiterverkaufen könnte. Der Tabakanbau sei aber in dieser Gegend die einzige Möglichkeit, um ein bisschen Geld zu verdienen. Und sie hat gesagt, so einfache Leute wie sie selbst, die könnten eben nur auf dem Feld arbeiten.
Man hört ja immer wieder, dass die Tabakindustrie quasi Arbeitsplätze schafft. Aber Tabakbauern könnten ja zum Beispiel auch andere Sachen anbauen wie Gemüse.
Das stimmt, aber sie würden damit nicht so viel verdienen. Das hat mir ein Mitarbeiter gesagt, der auch bei der örtlichen Tabakfabrik arbeitet. Ich habe ihn getroffen an einer großen Waage auf dem Gelände der Fabrik. Und an dieser Waage, da wurden die bereits getrockneten Tabakblätter, die waren da schon so in so dicken Bündeln nach Qualität sortiert und gepackt, die wurden da gewogen. Auf einer digitalen Anzeigetafel wurde dann auch gleich angezeigt, wie der Bauer hieß, von dem der Tabak kam und wie schwer das Paket war und auch wie viel Geld er dafür bekommt. Das war alles digitalisiert, wie ganz vieles in China, jetzt eben auch hier auf dem Land. Dieser Mitarbeiter, Anfang 30 war so ungefähr, hat gesagt, ja, der Tabakanbau, der ist schwer. Also es ist relativ kompliziert, Tabak anzubauen. Aber der Preis, der sei stabil, weil er staatlich garantiert ist und auch fast jedes Jahr gleich. Wenn der Preis niedrig sei, dann würde man auch Verlust machen als Bauer. Und deswegen blieben eben viele beim Tabakanbau.
Also der Staat garantiert den Preis für die Tabakbauern und fördert so den Anbau von Tabak, verarbeitet ihn dann in staatseigenen Betrieben weiter zu Zigaretten und diese Zigaretten werden dann an die Bevölkerung verkauft, ne?
Ganz genau. Und der Staat verdient viel Geld über den Verkauf der Zigaretten, also über das, was China Tobacco erwirtschaftet und dann auch noch über die Tabaksteuer, die obendrauf kommt. Und das ist ein Riesengeschäft, das hat mir auch der Mann von der lokalen Tabakfabrik gesagt. Der Landesteil Yunnan, der könne ohne Tabakanbau nicht existieren und auch ohne Tourismus nicht, sagt er. Und dann erzählt er von einem Witz und der lautet so, jede gerauchte Zigarette ist eine Kugel für den Feind. Und dieser Witz komme daher, dass die staatlichen Einnahmen der Tabakindustrie in etwa dem Militärbudget Chinas entsprechen.
Okay, uff, also es ist ein ziemlich makabrer Witz, aber ist das wirklich so?
Ja, eigentlich ist es gar kein Witz, denn tatsächlich, wenn man sich die Einnahmen aus Tabaksteuern und die Erträge des staatlichen Tabakkonzerns plus Steuern ansieht, dann liegt das sehr nah beieinander, jeweils umgerechnet etwa 200 Milliarden Euro im Jahr. Das ist eine gigantische Summe Geld, die China Tobacco da erwirtschaftet, quasi eine Gelddruckmaschine für den Staat. Wenn man sich alle Einnahmen des Staates anschaut, dann machen die Einnahmen über Zigaretten ungefähr 7% aus.
Diese gigantische Summe von 200 Milliarden Euro im Jahr, die gibt es ja, weil in China sehr viele Menschen rauchen.
Das sind 300 Millionen, das sind so viele Raucher wie in keinem anderen Land der Welt. Und in China werden auch so viele Zigaretten geraucht und hergestellt wie in keinem anderen Land. Schätzungsweise, halte ich fest, 2,5 Billionen Zigaretten im Jahr.
Boah, das ist so eine große Zahl, die kann mein Gehirn irgendwie gar nicht einordnen so richtig. Aber China ist ja wegen der großen Bevölkerung bei ganz vielen Dingen Spitzenreiter. Wie sieht es denn mit der Raucherquote aus im Verhältnis zu anderen Ländern?
Das ist eine gute Frage, denn die Quote, die Raucherquote in China ist tatsächlich zum Beispiel gar nicht so unterschiedlich zu Deutschland. Im Schnitt raucht grob jeder vierte Erwachsene. Das Krasse ist aber, dass weltweit seit vielen Jahrzehnten die Raucherquoten deutlich abnehmen, auch in Deutschland. In China nimmt sie auch ab, nachdem sie sehr lange Zeit zugenommen hat, aber sehr, sehr, sehr langsam.
Aber warum ist das Rauchen so tief verwurzelt in der chinesischen Kultur?
Ja, man kennt aus der Geschichte diese Bilder von den chinesischen Führern mit Zigarette, Mao Zedong, Deng Xiaoping. Das gehörte irgendwie so dazu, sicherlich auch ein Bild der Männlichkeit, Autorität, der rauchende Denker, Führer des Volkes, die Zigarette beim Geschäftsessen und so. Aber in China hat sich vieles davon erhalten.
Aber wo wird denn überall noch geraucht in China?
Das ist tatsächlich total unterschiedlich. Also auf dem Land wird generell mehr geraucht als in den großen Städten. Das merke ich jedes Mal, wenn ich rausfahre aus Beijing. Außerhalb der Metropolen ist es ganz normal, dass in Restaurants noch geraucht wird. Also da sitzt du beim Essen, dann steckt sich neben dir jemand eine Zigarette an. In den Hotelzimmern, da stehen oft noch Aschenbecher, da riecht es auch oft, da gibt es auch oft keine Nichtraucherzimmer. Ich habe auch Situationen erlebt, da bin ich in ein Taxi gestiegen und der Fahrer hat einfach weiter geraucht, bis ich ihn gebeten habe, die Zigarette aus dem Fenster zu werfen. Oder ich fahre im Aufzug und dann steigt jemand mit brennender Zigarette ein und raucht ganz selbstverständlich weiter. Ich war so perplex, das habe ich wirklich außerhalb Chinas noch nie erlebt. Generell gibt's Rauchverbote, also in Krankenhäusern wird nicht mehr geraucht zum Beispiel. Bei öffentlichen Gebäuden ist es aber auch ganz unterschiedlich, je nach Region und Stadt.
Wenn wir jetzt nochmal nach China blicken, wo gibt es denn Rauchverbotszonen dort und werden sie auch eingehalten?
Ja, also vor allem eben in den großen Städten, in den großen Metropolen gibt's Rauchverbote, in Beijing, in Shanghai, in Shenzhen zum Beispiel. Und das kommt auch gut an, das hat mir Martin Taylor gesagt. Den habe ich hier in Beijing getroffen, denn der leitet hier das Büro der WHO, also das Büro der Weltgesundheitsorganisation in China.
In the cities that have established smoke-free indoor public places.
In den Städten, die rauchfreie Zonen im öffentlichen Innenräumen eingerichtet haben, da finden es über 90% der Leute gut, sagt er, dass es diese Rauchverbote gibt, denn die würden merken, oh, das ist eine gute Sache, und die würden die Vorteile schätzen, was die Gesundheit angeht, das bessere Umfeld, wie ja ein rauchfreies Restaurant, ein rauchfreies Büro oder eben auch ein Einkaufszentrum. Aber diese Rauchverbote sind unterschiedlich streng und sie werden auch unterschiedlich umgesetzt, je nach Ort. Nach meiner Erfahrung ist es so, dass es in Shanghai und in Shenzhen zum Beispiel sehr gut funktioniert mit dem Rauchverbot. Da wird wirklich kaum noch geraucht, aber hier in Beijing, da wird noch viel geraucht. In Clubs wird geraucht, in Bars wird geraucht. Und das passiert mir hier auch relativ häufig, dass hier im Restaurant noch geraucht wird, obwohl das verboten ist. Und die Stadt, die scheint ja auch nicht so viel dagegen zu unternehmen, dass das noch passiert. Und ich habe auch das Gefühl, das haben ja auch andere Leute bestätigt, dass das in letzter Zeit sogar noch etwas schlimmer geworden ist.
Oh, okay. Und was meinst du, woran das liegt, dass die Verbote nicht so stark durchgesetzt werden?
Das liegt daran, dass die Tabakindustrie so viel Einfluss auf die Politik hat, sagen Beobachter, dadurch, dass sie so mächtig ist, weil sie eben so viel Geld in die Kassen des Staates spült. Und dadurch kann sie zum Beispiel verhindern, dass es ein landesweites Rauchverbot gibt, das für ganz China gilt. Und dass eben die lokalen Rauchverbote, wo es sie gibt, auch umgesetzt werden. Dazu kommt, dass der Konzern China Tobacco sich selbst reguliert quasi. Also es gibt eine staatliche Tabakmonopolverwaltung. Das ist die Aufsichtsbehörde der Zigarettenindustrie. Und diese Tabakmonopolverwaltung, die ist ein unabhängiges Gremium, naja, zumindest auf dem Papier. Also in der Wahrheit ist es so, dass der Tabakproduzent China Tobacco, der Staatskonzern, und die Monopolverwaltung eins sind. Die haben eine gemeinsame Firmenzentrale hier in Beijing und sie haben dieselbe Führung. Und diese Aufsichtsbehörde vertritt China sogar bei der WHO, bei der Weltgesundheitsorganisation, in einer Arbeitsgruppe, die zum Ziel hat, den Tabakkonsum zu reduzieren weltweit.
Aber der Haken ist ja, wie Martin Taylor von der WHO sagt, Rauchen ist einfach ungesund. Darüber brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Es macht krank, es macht süchtig, es tötet im schlimmsten Fall. Und gleichzeitig ist die Zigarettenindustrie ein wichtiger wirtschaftlicher Treiber für China. Das ist doch voll der Widerspruch.
Das ist ein riesiger Widerspruch.
Aber kann das Gesundheitssystem die Folgen vom Rauchen überhaupt auffangen?
Nein, das kann es nicht. Und das tut es auch nicht. Es gibt keine umfassende, kostenlose Gesundheitsversorgung in China. Ja, es gibt zwar eine Krankenversicherung, aber die zahlt halt nicht alles. Und wer schwer krank wird und eine gute Behandlung will, in einem guten Krankenhaus, diese guten Krankenhäuser, die gibt's auch nur in den großen Städten, der muss selber zuzahlen und zwar teilweise richtig viel.
Ja, und eine gute Krebsbehandlung zum Beispiel können sich viele schlicht nicht leisten.
Genau, und deswegen warnt Martin Taylor von der WHO auch, dass die Menschen in China durch die gesundheitsschädlichen Folgen des Rauchens wieder ärmer werden könnten. China habe es mit großem Erfolg geschafft, Menschen aus der Armut zu holen. Und er sagt, hohe Gesundheitskosten, also hohe Ausgaben für Behandlungen, könnten einen Haushalt wieder zurück in die Armut treiben. Und das sei auch ein weiterer Grund, der im Rahmen der Armutsbekämpfung in China beachtet werden sollte. Die einkommensschwachen Familien, die knapp über der Armutsgrenze liegen, das seien nämlich diejenigen, die sich die hohen Gesundheitskosten nicht leisten könnten.
Also, China setzt die Gesundheit und die ökonomische Sicherheit der eigenen Bevölkerung aufs Spiel, drückt ein Auge zu für die Zigarettenindustrie und die eigene Wirtschaft. Du hast mit ein paar jungen Leuten gesprochen, die Tabakwissenschaften studieren. Was lernt man denn da?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Und deswegen war ich auf dem Campus der Landwirtschaftsuniversität in Kunming. Das ist die Hauptstadt von Yunnan, da wo der ganze Tabak angebaut wird. Und da gibt es eine Tabakfakultät. Und da habe ich ein paar Studierende angesprochen und gefragt, was sie da so lernen. Das ist Chen Zhongxu, 25 Jahre alt, und er sagt, im ersten Jahr haben sie viel über die Botanik gelernt, haben Pflanzenproben gesammelt in den Versuchsbeeten auf dem Campus und haben gelernt, diese zu unterscheiden. Und im dritten Jahr gab es dann ein Praktikum. Da waren sie an einer Tabakarbeitsstation, wie er es nennt, haben da gelernt, wie man ja den ganzen Prozess von Tabak anpflanzen, ernten, Tabak trocknen, wie man das alles durchführt. Und er hat gesagt, er findet das sehr interessant. Ich habe ihn auch gefragt, ob er raucht. Er hat gesagt, er hat nur ganz wenig, wenn er eine angeboten bekommt von guten Freunden, weil das nämlich gesundheitsschädlich sei. Aber, das hat er auch gesagt, das sei eben ein wichtiger Wirtschaftszweig, gerade in Yunnan. Und deswegen studiert er Tabakwissenschaften, weil er später einen guten Job finden will.
Also das Rauchen in China ist tief verwurzelt bis in alle Lebensbereiche und dahinter steht eine ganz große Industrie, wie wir gehört haben, von Arbeitern aus der Fabrik bis hin zu Studierenden, die Tabakwissenschaften studieren. Jetzt wollen wir uns anschauen, warum chinesische Zigaretten nicht nach Deutschland geliefert werden. Benjamin, es kommen ja total viele Produkte von China nach Deutschland. Und jetzt wissen wir, die chinesischen Zigaretten laufen im eigenen Land enorm gut. Aber warum kommen die ausgerechnet nicht nach Deutschland?
Ja, das ist echt eine gute Frage, weil wir bekommen ja eigentlich fast sonst alles auch aus China. Naja, ich vermute, dass es damit zusammenhängt, dass der Staatskonzern China Tobacco lange Zeit sich erstmal hauptsächlich auf den Binnenmarkt konzentriert hat. Und das exportiert wird aus China, das gibt's erst seit ein paar Jahren. Das nimmt jetzt langsam zu. Und ich habe mir mal angeschaut, in welche Länder das geht. Das sind hauptsächlich Nachbarländer. Chinesische Zigaretten gehen zum Beispiel nach Nordkorea, aber auch nach Japan, nach Indonesien, in die Arabischen Emirate, aber zum Teil auch nach Afrika. Allerdings, wenn es um Rohtabak geht, also den unverarbeiteten Tabak, davon geht einiges aus China auch nach Europa. Und der Hauptabnehmer in der EU ist sogar Deutschland. Also auch in Deutschland wird vermutlich chinesischer Tabak geraucht, auch wenn es keine chinesischen Zigaretten sind. Der Grund dahinter ist, dass man vermutlich ja nicht in Märkte expandieren möchte, wo immer weniger geraucht wird.
Was aber boomt, sind ja E-Zigaretten. China ist der weltweit führende Hersteller. Dabei weiß ich, dass man in China selbst kaum E-Zigaretten sieht. Woran liegt das?
Also man sieht schon ab und zu E-Zigaretten, aber das stimmt viel weniger als in Deutschland zum Beispiel. Vor allem sieht man die in chinesischen Großstädten, in Shanghai, hier in Beijing. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass die Regularien sehr strikt sind für E-Zigaretten oder Vapes. Und diese Regularien, die werden auch von der Aufsichtsbehörde der Tabakmonopolverwaltung gemacht. 2022 wurden zum Beispiel Aromen für E-Zigaretten verboten. Jetzt ist nur noch sogenannter Tabakgeschmack erlaubt. Ich habe es nicht probiert, aber ich habe mir sagen lassen von Freunden, die vapen, dass es ziemlich eklig schmecken soll.
Okay, und warum ist das verboten?
Also offiziell ist es verboten, um Jugendliche davon abzuhalten zu vapen. Allerdings steckt hinter der Regulierung ja die mächtige chinesische Tabaklobby. Und mir hat eine Insiderin gesagt, die anonym bleiben möchte, dass diese Fruchtaromen das Inhalieren zum Genuss machen quasi. Und dass es da bei China Tobacco die Sorge gab, dass die Menschen dann weniger Zigaretten rauchen. Und anders als die Tabakindustrie, anders als die Zigarettenindustrie ist das E-Zigarettengeschäft in China nicht staatlich. Und deshalb hat die Aufsichtsbehörde auch überhaupt kein Interesse daran, dass mehr Leute vapen.
Und trotzdem kommen über 90% der E-Zigaretten in Deutschland aus China. Warum ist China auch ein erfolgreicher E-Zigarettenexporteur?
Naja, das ist eigentlich wie bei fast allen Konsumgütern so, dass die aus China kommen. Hier sind die Produktionskosten niedrig, die Regulierungen sind nicht so strikt, es gibt Know-how, Erfahrung. Interessant auch an der Landwirtschaftsuniversität in Kunming, da habe ich auch eine junge Frau getroffen, 19 Jahre alt, Zuo Na hieß sie. Und die hat an der Tabakfakultät Aromawissenschaften studiert, hat sie mir erzählt. Und sie erzählt, dass sie unter anderem studiert, wie man E-Zigaretten, Vapes aromatisiert. Und das, obwohl das ja in China verboten ist, E-Zigaretten mit Aroma, das muss also für den Export bestimmt sein.
Du hast uns jetzt mitgenommen in eine Tabakfabrik und uns auch die gesellschaftliche Bedeutung des Rauchens in China nahegebracht. Wir haben deine Gespräche mit den Studierenden gehört. Also Rauchen ist in China nicht nur eine Gewohnheit, sondern ja auch eine Wissenschaft und hat wirklich starkes wirtschaftliches Gewicht. Viel mehr als bei uns in Deutschland. Benjamin, zum Abschluss wie immer noch eine Frage an dich. China macht ja gerade einen demografischen Wandel durch. Also die Gesellschaft wird immer älter, die Bevölkerungszahl geht zurück. Das heißt, die rauchende Bevölkerung wird ja auch immer kleiner und logischerweise würden ja damit auch die inländischen wirtschaftlichen Einnahmen der chinesischen Tabakindustrie schrumpfen. Wie lange kann China sich noch leisten, mit einer Branche Milliarden Gewinne zu machen, die die eigene Bevölkerung krank macht?
Ja, Joyce, eigentlich kann sich China das überhaupt nicht leisten. Und deswegen fordern Gesundheitsexperten im Ausland, deswegen fordert die WHO auch, dass Monopol, also China Tobacco und Aufsicht getrennt werden. Dass sich also der weltgrößte Tabakkonzern nicht mehr selbst regulieren darf.
Was meinst du? Wie wahrscheinlich ist das, dass es passiert?
Also wir im Podcast, wir können darüber sprechen, über dieses ganze System. Im autokratisch regierten China selbst findet diese Debatte nicht statt in den staatlich kontrollierten Medien. Das heißt, die Regierung muss diese Entscheidung selbst treffen, dass diese Dinge geschehen, dass dies umgesetzt wird, dass es da einen Wandel gibt. Weil aber China seit einer Weile schon in einer Wirtschaftskrise steckt und jetzt noch ein Handelsstreit mit den USA schwelt, ich kann dir sagen, ich bin nicht sehr zuversichtlich, dass es schnell passiert.
Danke dir, Benjamin Eisel in Beijing. So, jetzt löse ich auf, was der Unterschied zwischen Chouyan und Xiyan ist. Beides bedeutet im Chinesischen Rauchen, aber Chouyan ist umgangssprachlicher und das benutzt man mehr im Alltag. Xiyan ist etwas formeller und es steht auf Schildern und in Gesetzen. Das war Weltmacht China. Die komplette Version dieser Folge gibt es wie immer in der ARD-Audiothek. Mitgearbeitet haben diesmal Benjamin Eisel, Astrid Freieisen, Fanny Michaelis und ich, Joyce Lee. Technik und Ton, Hendrik Fano und David Schüppe. Bis bald!
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Bitte Vorsicht auf der A2 Berlin Richtung Magdeburg. Zwischen Ceesar und Thesen liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. Stadtverkehr Berlin A100 in Richtung Wedding. Wegen Brückenarbeiten am Dreieck Funkturm wird der Verkehr bis zum Spandauer Damm einspurig über die Gegenfahrbahn geleitet. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen über den Messedamm ausweichen. Friedenau, die Schmielianstraße ist zwischen Friedrich-Wilhelm-Platz und Kaisereiche wegen eines Straßenfestes bis morgen Abend in beiden Richtungen gesperrt. Vorab eine Meldung aus Tiergarten. Die Straße des 17. Juni und die Ebertstraße werden vor dem Brandenburger Tor ab 10 Uhr bis zum Abend wegen einer Demonstration gesperrt. Bei der S-Bahn Berlin fahren Busse statt Bahnen. Für die S3, 5, 7 und 9 zwischen Ostbahnhof und Alexanderplatz. Für die S3 zwischen Erkner und Rahnsdorf. Für die S5 zwischen Strausberg und Strausberg Nord. Und für S41, 42 und 46 zwischen Hallensee und Westend.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 9 Uhr mit Jonas Ziegler. Die russischen Angriffe auf die Ukraine gehen offenbar weiter, ungeachtet der Feuerpause, die Russland angekündigt hat. Der ukrainische Präsident Selenskyj sprach am Morgen von dutzendfachem Beschuss durch die russische Armee entlang der Frontlinie. Russland wolle nur den Eindruck erwecken, zum Frieden bereit zu sein. Gestern hatte Russlands Präsident Putin eine 30-stündige Feuerpause angekündigt. Im Gegenzug schlug Selenskyj vor, die Kämpfe 30 Tage ruhen zu lassen. SPD-Chef Klingbeil lehnt eine Rückkehr zur Wehrpflicht ab. In den Zeitungen der Funke Mediengruppe schlägt er stattdessen vor, die Attraktivität der Bundeswehr zu erhöhen. Carsten Putz.
Es gehe darum, ausreichend Freiwillige zu finden, so der SPD-Chef, und da müsse sich die Truppe als attraktiver Arbeitgeber präsentieren. Als Beispiel nannte Klingbeil die Möglichkeit, beim Bund wieder kostenlos den Führerschein machen zu können. Der SPD-Chef ist davon überzeugt, dass die Bundeswehr auch als Freiwilligenarmee verteidigungsfähig sein kann, und zwar wenn Soldatinnen und Soldaten mit moderner Ausrüstung ausgestattet sind und die Truppe in der Öffentlichkeit auch wertgeschätzt wird.
In Berlin ist die Zahl der Straftaten im Zusammenhang mit Cannabis seit der Teillegalisierung stark zurückgegangen. Wie die Gesundheitsverwaltung auf eine Grünen-Anfrage mitteilte, wurden in den vergangenen 12 Monaten etwa 2300 Vergehen festgestellt, deutlich weniger als im Zeitraum davor. Christina Torge, RBB 24.
Die meisten Straftaten betrafen unerlaubten Handel. Die Zahlen zeigten deutlich, dass Polizei und Justiz durch die Teillegalisierung entlastet würden, heißt es in dem Bericht. Seit dem 1. April 2024 dürfen Erwachsene bis zu 25 Gramm Cannabis in der Öffentlichkeit mit sich führen. Ein Anbau der Pflanze ist unter Auflagen erlaubt.
Der Landesschülerrat Brandenburg warnt vor den geplanten Kürzungen im Bildungsbereich. Landesschülerratsprecher Tarnow sprach von einem grotesken Zeichen. Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler würden verunsichert. Den Schulen fehle jetzt schon Geld. Nach den Plänen der SPD-BSW-Koalition soll unter anderem die Zahl der Lehrerstellen in den kommenden beiden Schuljahren sinken. Im hessischen Bad Nauheim sind gestern Abend zwei Männer durch Schüsse getötet worden. Die Männer seien mit Schussverletzungen vor einem Wohnhaus gefunden worden, teilte die Polizei.